RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zerstörung und Verzweiflung statt eines friedlichen Palmsonntags, so hat in der Ukraine heute die Karwoche begonnen. Bei einem russischen Raketenangriff wurden mindestens 34 Menschen getötet. Nach offiziellen Angaben gab es zudem mehr als 110 Verletzte. Viele Bewohner der grenznahen Stadt Sumy im Nordosten des Landes waren gerade auf dem Weg zur Kirche, als die heftigen Explosionen das Zentrum erschütterten.
Es ist kurz nach 10 Uhr am Vormittag. Dieses Video zeigt, wie im Zentrum der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine zwei russische Raketen nacheinander einschlagen. Menschen auf der Straße und Anwohner haben kaum eine Chance, sich zu schützen. Meine Fenster haben sich verschoben. Die Vorhänge sind heruntergefallen. Die, die auf der anderen Seite leben, für die war es noch schrecklicher. Balkontüren und Fenster hat es herausgedrückt. Wer dort war, wurde verletzt, ja zerschnitten. Es trifft auch einen vollbesetzten Bus. Viele der Insassen sterben. Die meisten Todesopfer verursachte laut Behörden die zweite Rakete, die auch viele Helfer überrascht. Außerdem sollen die russischen Geschosse Streubomben enthalten haben. In diesen Stunden waren viele Leute auf der Straße. Der Feind hatte das Ziel, die Menschen in Sumy möglichst hart zu treffen. An diesem Palmsonntag betont Präsident Selenskyj, dass die Attacke die Ukraine an einem wichtigen religiösen Festtag treffe. Überall im Land besuchen die Menschen an diesem Morgen den Gottesdienst, auch in Kiew. Die Trauer in der Hauptstadt ist groß. Ich hoffe, dass Gott helfen wird an diesen Feiertagen, dass er uns künftig vor solchen Katastrophen bewahrt. Auf die kommenden Osterfeiertage blicken die Menschen in Sumy, aber auch landesweit mit großer Sorge.
Einträchtig hatten die Führungen von Union und SPD am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag präsentiert. Inzwischen aber wird klar, dass die Parteien das mühsam ausgehandelte Papier im Detail unterschiedlich auslegen, etwa bei Themen wie dem Mindestlohn oder einer Steuerreform. Der voraussichtlich künftige Bundeskanzler Merz betonte jetzt in der Bild am Sonntag, dass beides unter Finanzierungsvorbehalt stünde. Eine Warnung an den Koalitionspartner SPD, nicht zu hohe Erwartungen zu schüren.
Die Botschaft der SPD in den sozialen Medien ist eindeutig. 15 Euro Mindestlohn, weniger Steuern für die Mittelschicht. So sei es verhandelt, so soll es kommen, so die SPD. Die CDU sieht das anders. Alles noch nicht beschlossen, noch nicht fix, sagt Merz heute im Zeitungsinterview. 15 Euro Mindestlohn im kommenden Jahr, das habe man so nicht verabredet, bremst er. CDU-Generalsekretär Linnemann verweist im Bericht aus Berlin auf den Koalitionsvertrag.
Am Ende wird es die Mindestlohnkommission entscheiden. Nichts anderes steht da drin. Es bleibt weiter in der Mindestlohnkommission. Es wird nicht im Deutschen Bundestag gemacht. Und so haben wir das vereinbart. Und deswegen sollten wir an der Stelle entspannter sein.
Die CDU in Naunhof, Sachsen, etwa sieht das nicht ganz so entspannt. Schon nach der Schuldenwende machten sie Merz schwere Vorwürfe. Auch mit dem Koalitionsvertrag hadern sie.
Wir haben auch ein paar Punkte gemacht, aber der überwiegende Teil, vom Gefühl her zumindest, ist halt schon SPD-Handschrift.
Und da stört sie etwa der Mindestlohn.
Wir haben aktuell gerade im Handwerk, ich sag mal, ein Betriebssterben. Ja, also Bäcker, Fleischer werden immer weniger, weil die können sich einen Mindestlohn von 15 Euro gar nicht leisten.
Der SPD-Parteivorsitzende Klingbeil sieht keinen Dissens in der Auslegung des Koalitionsvertrages zwischen Union und SPD.
Es gibt Unterschiede. Wir sind nicht auf einmal eine Partei geworden. Die Sozialdemokraten ticken ganz anders als die Konservativen in diesem Land. Aber es geht um die Frage, schaffen wir es, in Deutschland, in der Mitte Europas, in dieser weltpolitischen Lage, in der wir sind, eine stabile Regierung in Deutschland zu bilden. Meine Überzeugung ist auch nach diesen Wochen der Verhandlungen, wir können das schaffen. Und dann sind wir gut beraten, das Gemeinsame in den Mittelpunkt zu stellen, nicht das Trennende, weil die Leute es leid sind, dass politisch nur gestritten wird.
Die zukünftigen Koalitionäre sind bemüht, mögliche Konfliktpunkte auszuräumen. Doch es wird klar, der Streit, wer sich mehr durchgesetzt hat, ist längst im Gange. Vor allem die SPD muss noch werben, denn ab Dienstag entscheidet die Basis über den Koalitionsvertrag.
Israel weitet seinen Militäreinsatz im Gazastreifen aus. Dieses Krankenhaus in Gazastadt wurde in der Nacht mit Raketen beschossen. Ziel war laut israelischer Armee eine Kommandozentrale der Hamas. Die Terrormiliz habe von dort aus Anschläge geplant, hieß es. Da es eine Vorwarnung gab, wurde zwar offenbar niemand verletzt, aber bei dem Angriff wurde erneut dringend benötigtes medizinisches Gerät zerstört.
Anas Al-Radieh, 21 Jahre alt, hofft heute auf eine Beinprothese. Anfang Dezember wird er von einer israelischen Drohne schwer verletzt, erzählt er, sein rechtes Bein amputiert. Die Untersuchung schmerzhaft. Hier im Prothesenzentrum in Gazastadt messen Experten den Oberschenkel aus. Ich will mich gut vorbereiten und ich will offiziell beantragen, dass ich eine Prothese bekomme. Doch die gibt es kaum noch. Seit 6 Wochen blockiert Israel alle Hilfslieferungen in den Gazastreifen, auch Prothesen. Die Wartezimmer hier täglich überfüllt. Die Vereinten Nationen sprechen von 3.000 bis 4.000 Amputationen seit Oktober 2023. Wir behelfen uns mit allem, was wir irgendwie bekommen können. Wir benutzen altes Material. Manchmal bringen uns Leute gebrauchte Prothesen. Wir reparieren sie und nutzen sie wieder. Anas übt indes das Anlegen der Bandage. Wann er eine richtige Prothese bekommt, kann ihm heute keiner sagen. Andere Einrichtungen gibt es nicht. Laut Vereinten Nationen sind alle Krankenhäuser im Gazastreifen zerstört oder beschädigt. Vergangene Nacht greift die israelische Luftwaffe das Al-Ahli-Krankenhaus in Gazastadt an. Das Militär spricht von einem gezielten Angriff auf eine Kommandozentrale der Hamas. Man habe vorher zur Evakuierung aufgerufen. Der israelische Verteidigungsminister hat angekündigt, die Kämpfe zu intensivieren und auf den gesamten Gazastreifen auszuweiten, sollten die Geiseln nicht freigelassen werden. Von 59 sollen derzeit noch 24 am Leben sein. Hier in Israel sehen die meisten Familien der Geiseln ein schnelles Kriegsende als einzigen Weg, um ihre Angehörigen zurückzubekommen.
Seit fast 4 Wochen protestieren in der Türkei Menschen gegen die Inhaftierung des Istanbuler Oberbürgermeisters İmamoğlu. Auch heute wieder. In der nordtürkischen Großstadt Samsun forderten Tausende die Freilassung des Oppositionspolitikers. Dessen Partei CHP hatte zu der Demonstration aufgerufen. İmamoğlu will der nächste Präsident der Türkei werden und gilt als größter innenpolitischer Rivale von Amtsinhaber Erdogan. Wir bitten die Bildqualität des Beitrages zu entschuldigen.
Samsun, die Metropole am Schwarzen Meer. Eigentlich Erdogan-Gebiet. Als Präsident hat er hier bei der letzten Wahl mehr als 60% bekommen. Doch heute demonstrieren hier Tausende gegen die Regierung. Gegen die schlechte Wirtschaftslage, für mehr Freiheit, für mehr Demokratie. Und für die Freilassung des Mitte März festgenommenen Istanbuler Oberbürgermeisters İmamoğlu, einer der großen politischen Rivalen Erdogans. Wir haben doch keine andere Wahl. Ich bin 23 Jahre, habe in meinem ganzen Leben keine andere Regierung erlebt. Es reicht jetzt einfach. Wir sind gekommen, um die Republik zu schützen, um unsere früheren Werte zurückzugewinnen. Wieder sind viele Studenten gekommen. Sie waren die Ersten, die protestiert haben. Viele wurden deshalb festgenommen. Der Protest erreicht aber mittlerweile alle Bevölkerungsschichten, ist partei- und gesellschaftsübergreifend. Auf der Straße sind alle vereint. Der Chef der größten Oppositionspartei CHP, İmamoğlu's Parteifreund Özel, greift die Regierung und die Justiz wieder scharf an, beschuldigt sie, das Land wie eine kriminelle Organisation zu führen. Wir sind das Volk, wir sind stark, wir haben Recht und wir werden gewinnen. Die Demonstrationen sollen weitergehen, immer mittwochs in Istanbul und am Wochenende in einer anderen Großstadt.
Es war heute eine Machtdemonstration der Gegner Präsident Erdogans. Der Oppositionsführer Özel hat Neuwahlen gefordert und die Verhaftung Imamoglus als Kriegserklärung bezeichnet. Wie der seit über 20 Jahren autoritär regierende Präsident Erdogan darauf reagieren wird, ist ungewiss.
Papst Franziskus hat sich heute überraschend vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz gezeigt. Bei seinem kurzen Auftritt während der Messe zum Palmsonntag wünschte er unter anderem eine gute Karwoche. Erst vor 3 Wochen war der 88-Jährige nach einer schweren Lungenentzündung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ob er an den Ostergottesdiensten teilnimmt, ist laut Vatikan noch unklar. Zum Abschluss des 29. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt 3:0 gegen Heidenheim gewonnen. Das Team von Trainer Dino Toppmöller hält damit Kurs auf die Champions League. Zuvor hatte Stuttgart im Kampf um die Europapokalplätze einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft verlor zu Hause 1:2 gegen Werder Bremen.
Bremen feierte Oliver Burke. Der Schotte war mit seinem Doppelpack gegen Stuttgart der Mann des Spiels. In einer unterhaltsamen und intensiven Partie ging aber erst der VfB in Weiß nach 19 Minuten durch Stergiu sehenswert in Führung. Der Schweizer mit seinem ersten Saisontor. Die Schwaben danach klar spielbestimmend, doch nach einer guten halben Stunde nutzte der schnelle Burke eine Unachtsamkeit der Gastgeber zum 1:1 Ausgleich. Nach der Pause sah Stuttgarts Woltemade nach einem Foulspiel an Weiser die gelb-rote Karte. Der Platzverweis gegen den Ex-Bremer nach über einer Stunde eine sehr harte Entscheidung. Werder in Überzahl erhöhte den Druck, aber erst in der Schlussminute traf erneut Oliver Burke zum 1:2 Endstand. Die Hanseaten mit dem 3. Sieg in Folge. Der VfB dagegen kassierte die 5. Heimniederlage in Serie.
Die Tabelle: Bayern München vor Leverkusen und Frankfurt. Bremen klettert auf Rang 9. Stuttgart rutscht ab auf Rang 11. In der Abstiegszone Heidenheim, Bochum und Kiel. Großer Jubel nach einem echten Handball-Krimi. Der THW Kiel ist neuer Pokalsieger. Gegen die MT Melsungen setzten sich die Schleswig-Holsteiner mit 28:23 durch. Für Kiel ist der Sieg bereits der 13. Triumph im DHB-Pokal.
Riesenjubel beim THW Kiel. Dieser Pokalgewinn ist der erste seit 2022 und die Premiere in Köln.
Das sind die Momente, wofür man so hart arbeitet, dass man am Ende die Pokale mitnehmen kann. Und von daher bin ich unglaublich stolz auf uns.
Die Kieler sind im zweiten Spiel innerhalb von 24 Stunden die frischere Mannschaft, liegen gegen die MT Melsungen zur Pause mit 10:9 vorn. 20.000 Zuschauer in der ausverkauften Köln Arena sehen zu Beginn der zweiten Hälfte, wie Melsungen das Spiel dreht, mit 12:11 in Führung geht. Dass dieses 50. DHB-Pokalfinale nicht gänzlich kippt, liegt an Kiels Nationaltorhüter Andreas Wolf. Der glänzt mit 16 Paraden, leitet zudem immer wieder schnelle Tempogegenstöße ein. Kiel geht wieder in Führung und gibt diese nicht mehr her. Am Ende besiegt der Tabellenvierte der Bundesliga den Zweiten überraschend deutlich mit 28:23 und wahrt somit den Nimbus des deutschen Rekordpokalsiegers.
Ein Titel, ein DHB-Pokal hier vor 20.000 zu gewinnen, ist wirklich maximale Stolz, maximale Freude.
Und diese Freude genießt der THW Kiel dann nach dem 13. DHB-Pokalgewinn auch ausgiebig.
Überflutete Straßen und Häuser auf der Kanareninsel Lanzarote ist wegen schwerer Unwetter zeitweise der Notstand ausgerufen worden. Nach heftigen Regenfällen verwandelten sich viele Straßen in reißende Flüsse. Besonders betroffen war die Inselhauptstadt Arrecife und das nördlich gelegene Teguise. Verletzt wurde offenbar niemand. Viele Häuser stehen unter Wasser. Das ganze Ausmaß der Schäden lässt sich noch nicht abschätzen. Und wie das Wetter bei uns wird, dazu nun unsere Vorhersage für morgen Montag, den 14. April.
Die neue Woche beginnt unter Tiefdruckeinfluss mit vielen Wolken, etwas Sonnenschein und ein paar Regenschauern. Heute Nacht zeigen sich zwischen den Wolken gelegentlich Mond und Sterne. Mancherorts sind ein paar Schauer unterwegs. Im Süden regnet es regional auch längere Zeit. Morgen gibt es teils Sonne, teils Wolken und vor allem im Norden und Süden hier und da Schauer. Besonders im Nordosten am Nachmittag auch einzelne Gewitter. Oft bleibt es aber trocken. An Oder und Rhein heute Nacht um 10 Grad. Im Norden und in der Mitte bei längerem Aufklaren nur niedrige einstellige Werte. Morgen wieder verbreitet um oder etwas über 20 Grad. An der See dagegen deutlich frischer. Dienstag überwiegen die Wolken und es gibt zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter. Ab Mittwoch wird es vor allem Richtung Osten wieder freundlicher und wärmer.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Der Hintergrund.
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise. Wahrscheinlich geht sie 2025 in das dritte Rezessionsjahr hintereinander. In den vergangenen 5 Jahren wuchs das deutsche Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um gerade einmal 0,1%. Besonders von der Krise betroffen ist der Mittelstand. Fast 2/3 aller Beschäftigten, je nachdem, wo man die Grenze zieht, arbeiten bei mittelständischen Unternehmen. Sie erarbeiten dort mehr als die Hälfte der deutschen Bruttowertschöpfung, fühlen sich von der Politik aber oft stiefmütterlich behandelt. Unser Kollege Ulrich Zissler hat mit norddeutschen Mittelständlern gesprochen, um zu erfahren, wo der Schuh drückt.
Wo man sich im Mittelstand auch umhört, es sind die gleichen Themen, die den Unternehmen Sorgen bereiten. Da ist die als überbordend wahrgenommene Bürokratie, der Fachkräftemangel, aber vor allem auch die wirtschaftliche Flaute, die zurzeit in Deutschland herrscht. Verstärkt wird sie durch die Unsicherheit, wie es weitergeht mit den Zöllen, mit dem Verhältnis zu den USA und mit dem Krieg in der Ukraine. Es gebe eine deutlich spürbare Kaufzurückhaltung der Verbraucher, sagt etwa Thomas Blom, Geschäftsführer der in Schenefeld in Schleswig-Holstein ansässigen Großbäckerei Haribrot.
Wir können das statistisch nicht ganz genau nachweisen, aber wir haben schon den Eindruck, dass der Konsument in allen Lebensmittelbereichen, aber eben auch im Brot, bewusster einkauft. Was grundsätzlich ja eine gute Mitteilung ist, denn wir glauben schon, dass im Moment weniger weggeschmissen wird in den Haushalten an Lebensmitteln, als es vielleicht vor der Corona-Zeit war. Die Wertschätzung für Lebensmittel ist gestiegen.
Zugleich greife der Verbraucher derzeit eher zum günstigen Discounterangebot oder zur sogenannten Eigenmarke und nicht zu den tendenziell teureren Markenprodukten. Das Geld wird zusammengehalten.
Es gibt Verschiebung zwischen Marke und Eigenmarke, was für uns eben schon auch ein wichtiger Faktor ist. Eigenmarke bedeutet bei uns, dass wir eben auch die Handelsmarken für die großen Handelsbetriebe in Deutschland produzieren.
Das Hamburger Unternehmen Melosch Recycling verwertet Altpapier. Rohstoff ist unter anderem der Inhalt der blauen Tonnen. Mit 400 Mitarbeitern erzielt Melosch einen 3-stelligen Millionenumsatz. Geschäftsführer Jens-Uwe Veit fühlt sein Unternehmen derzeit in die Zange genommen. Zum einen durch die stagnierende oder sogar rückläufige Wirtschaft, zum anderen wirke sich die Bürokratie immer negativer aus, so Veit. Sie nehme zu und belaste immer mehr.
Wir merken das deutlich. Also es ist so, was das Schlimme ist, auch die Rahmenbedingungen werden in der Weise auch noch schlechter, weil sie künstlich geschaffen worden sind, in der Form, dass wir Vorschriften bekommen, eine Bürokratie auf uns, eine Welle auf uns zurollt, der wir nur ganz schwer Herr werden. Also wenn es beispielsweise jetzt darum geht, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen, das sind Sachen, die bringen uns nicht einen Euro mehr Umsatz, kosten aber enorm Arbeitszeit, Arbeitsstunden hier intern in der Verwaltung. Und das sind Sachen, die bedrücken uns schon sehr.
Nicht nur Papierrecycler Jens-Uwe Veit begleitet seine Erzählungen zum Thema Bürokratie mit einem Dauerkopfschütteln. Auch sein Kollege Moritz Hartenstein wird in diesem Bereich ungeschäftsmäßig emotional. Hartenstein ist Geschäftsführer des Spezialgetriebeherstellers AKB Drives in Selmsdorf in Mecklenburg-Vorpommern. 40 Mitarbeiter sorgen dort für einen Umsatz von gut 10 Millionen Euro.
Also das ist ein Wunderpunkt, tatsächlich. Also da werde ich auch etwas wütend, weil wir uns damit als Land keinen Gefallen tun. Wir tun uns im Übrigen auch als Europa damit keinen Gefallen, wenn man überlegt. Wir leben in einer Union von Staaten in Europa, die sich bürokratisch völlig verbauen. Und alle jammern über Fachkräftemangel. An jeder Ecke. Und müssen aber auf der anderen Seite irgendwie 5% ihrer Arbeitskraft oder 10% ihrer Arbeitskraft nur in bürokratischen Nonsens verschwenden. Das ist absurd.
Recycler Jens-Uwe Veit macht das an einem Beispiel deutlich. Dem sogenannten Lagebericht. Der ist Teil des Jahresabschluss des Unternehmens und beschreibt unter anderem auch die Risiken durch die Geschäftstätigkeit. Dazu gehört das Thema Nachhaltigkeit. Bisher habe diese Analyse so etwa 15 Seiten umfasst, sagt Veit. Die Anforderungen würden aber stetig nach oben gesetzt. Es werde immer mehr.
Wir sind jetzt schon sicher, und das kriegen wir auch von unserem Wirtschaftsprüfer und auch von unserem Steuerberater bestätigt, dieser Nachhaltigkeitsbericht, zu dem wir gezwungen sind, jetzt seit dem 01.01.2025 den zu erstellen, dass dieser Bericht einen Umfang haben wird von um die 150 Seiten. Da fragen wir uns doch, wo ist die Relation da? Das passt nicht mehr.
Bei aller Verzweiflung der Betroffenen und allen guten Vorsätzen und Beteuerungen der Politik ist eine Lösung für das Bürokratieproblem in den vergangenen Jahren nicht näher gerückt. Optimistisch, dass sich das ändern könnte, ist kaum ein Mittelständler. Matthias Rauhut, Chef des fast 500 Jahre alten Unternehmens Drewsen Spezialpapiere im niedersächsischen Lachendorf, sieht eine Lösung für einen Bürokratieabbau, allenfalls durch festgelegte Quoten.
Da wären wir der Meinung, dass wir Bürokratie abbauen sollten. Und da fände ich eine Zielsetzung, dass man ungefähr 10% der bürokratischen Hürden jedes Jahr abbaut, für absolut gerechtfertigt und sinnvoll. Und ich garantiere Ihnen, das Leben geht auch trotzdem weiter.
Haribo-Chef Thomas Blom ist da schon einen Schritt weiter. Er glaubt nicht mehr, dass die deutsche und europäische Bürokratie in nennenswertem Umfang abgebaut werden wird. Konsequenz sei dann, mit dem Problem gelassener umzugehen.
Ich glaube, wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus, auch wenn ich es mir wünschen würde. Und was wir eben auch zusätzlich feststellen, auch wenn wir jetzt in der vermeintlich neuen Regierung die ersten Signale bekommen, dass Gesetze verschoben werden, vielleicht etwas modifiziert werden, hängen wir trotzdem in den Lieferverträgen. Und heute ist es im Grunde genommen so, dass gerade unsere Kunden, unsere großen Kunden, setzen logischerweise die aktuelle Gesetzgebung immer sehr schnell auch in ihre Lieferverträge um. Und da ist aber keiner dabei, der dann auch wieder seine Lieferverträge ändert und sagt, naja, wir haben es dann mal uns überlegt, dass wir den Standard wieder runtersetzen.
Was in den Verträgen stehe, so sagt Blom, gelte quasi als Goldstandard und jeder Abnehmer fordere es in neuen Verträgen wieder ein. Neben dem Dauerbrenner Bürokratie steht bei vielen Mittelständlern zurzeit natürlich auch der Handelskonflikt mit den USA unter verschärfter Beobachtung. Die Zolldiskussion schaffe Unsicherheit, sagt Matthias Rauhut, der Geschäftsführer von Drewsen Spezialpapiere, und das sei immer schädlich.
Bleibt der Zoll, kommt er nicht. Und das ist genau das, was aus meiner Sicht Gift ist, lieber Beständigkeit. Ich bin eher gegen Zölle. Ich würde die Zölle komplett abschaffen und freien Handel ermöglichen, weil ich glaube, dass das insgesamt der Wirtschaft gut tut.
Viele deutsche Mittelständler sind ausgesprochene Spezialisten. Sie besetzen mit ihren Produkten Nischen. Sie stellen etwas her, was anderswo kaum oder überhaupt nicht zu bekommen ist. Auch deshalb verfolgen sie die Zolldiskussion, die bisher ja nur relativ wenige Bereiche betrifft, mit einiger Gelassenheit.
Also erstmal gibt es im Augenblick nach USA noch keine Zölle auf Papier. Zweitens, wir liefern nicht sehr viel Papier in die USA, aber in den USA ist die Papierindustrie gerade im Spezialpapierbereich sehr stark geschrumpft in den letzten Jahren und es gibt einen starken Bedarf, den man decken möchte und auch decken muss. Wir mussten zum Beispiel vor Weihnachten Papier per Luftfracht nach USA schicken, weil einfach kein Papier mehr dort war, also für diese spezielle Sorte. Und ich glaube, dass, weil einfach der Bedarf dort drüben so groß ist, es gibt keine eigene Kapazität mehr oder zu wenig, würden wir einfach die Preise um den Zoll erhöhen müssen. Und ich glaube, die meisten würden dann das Papier trotzdem kaufen müssen, weil es einfach gebraucht wird.
Ähnlich sieht das auch Moritz Hartenstein vom mecklenburgischen Getriebehersteller AKB. Gelassenheit, was die eigenen Produkte angeht, und Besorgnis über die Entwicklung des Handels.
Donald Trump macht mir große Sorgen. Wir haben zwar wenig Exportgeschäft in die USA, also was Zölle und so weiter angeht, macht es mir persönlich und für das Unternehmen jetzt keinen ganz großen Unterschied. Und wir sind auch, wie gesagt, so in der Nische unterwegs, dass wir tatsächlich solche Themen auch an unsere Kunden weitergeben würden. Also am Ende würde das amerikanische Kundenunternehmen darunter leiden. Ich mache mir aber Sorgen, weil es so eine Politik des Hin und Hers ist. Man kann überhaupt nicht mehr mit einer stabilen Richtung rechnen. Die Entscheidungen sind gefühlt heute so und morgen so und das macht es wahnsinnig schwierig zu agieren.
Und das gilt im Übrigen auch für die Politik, sagt Spezialpapierhersteller Rauhut, denn nichts schadet der Wirtschaft so sehr wie eine unstete Politik. Was bei Wünschen an die neue Bundesregierung ganz vorne steht, sei daher für ihn klar.
Natürlich würde ich immer sagen, würde ich mich freuen, wenn die Steuerlast niedriger wäre, aber wenn ich mir aussuchen kann, ist eine verlässliche Politik mit klaren Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie, mehr Flexibilität, schnellere Genehmigungsverfahren wichtiger als eine Steuerreduktion.
Auch Haribo-Chef Thomas Blom will mehr dieser Verlässlichkeit in der Politik. Anders seien nötige hohe Investitionen etwa für die Energiewende gar nicht möglich. Blom nennt ein Beispiel.
Teilweise ist es natürlich schon ein großes Problem, dass wir eben genau nicht planen können. Also gerade in dem Bereich der Energie, wir haben nun mal Öfen, die auch Energie brauchen und wir wissen eben nicht, wo die Reise hingeht in den nächsten Jahren. Und bei unserer Unternehmensgröße ist es beispielsweise gar nicht möglich, innerhalb von 2 oder 3 Jahren alle Energiequellen von allen unseren Backstraßen umzustellen. Das wäre technisch schon gar nicht möglich. Und insofern würde ich mir natürlich da mehr Verbindlichkeit wünschen.
Ein anderes für den Wirtschaftsstandort Deutschland immer wieder genanntes Problem ist der Fachkräftemangel. Er wirkt sich unter anderem in den Metropolregionen aus, dort, wo die Beschäftigten ihren Arbeitsplatz aus einem breiten Angebot auswählen können, wo die Unternehmen in Konkurrenz um die besten Leute stehen. Melosch Recycling-Chef Jens-Uwe Veit nennt ein Beispiel.
Wir haben auch ein Fachkräfteproblem. Ich will nur als Beispiel sagen, wir haben ja auch eine ganze Menge Lkw-Fahrer. Und das ist nicht mehr so einfach, die zu ergänzen auf dem Markt. Das ist schon sehr schwierig. Wir haben deswegen seit einigen Jahren auch angefangen, selbst Lkw-Fahrer auszubilden. Und versuchen die, denn aus der Ausbildung herauskommen, auch gleich an unser Haus zu binden. Das gelingt uns momentan eigentlich ganz gut. Aber das sind schon Probleme, die auch in den letzten Jahren erst entstanden sind.
Ein Problem, das in der Metropolregion Hamburg nur mit Zusatzangeboten an potenzielle Beschäftigte gelöst werden kann, gibt es in dieser Form beim Spezialgetriebehersteller AKB in Selmsdorf in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Geschäftsführer Moritz Hartenstein.
Da haben wir hier bisher sehr großes Glück gehabt. Man hört ja immer sehr viel in den Medien über Fachkräftemangel. Davon sind wir zwar auch betroffen, ich behaupte aber bei weitem nicht so stark wie viele andere Unternehmen, weil wir hier in so einer örtlichen Lage sind, die zwischen dem Einzugsbereich Rostock, also Mecklenburg-Vorpommern, eher strukturschwach ist und der Metropolregion Hamburg, Lübeck-Kiel. Und dadurch bekommen wir relativ gut Fachkräfte.
Was wichtig sei, um die Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht noch mehr anzuspannen, sei ein genügend großer Abstand zwischen dem Arbeitslohn und dem Bürgergeld, sagt Recycler Jens-Uwe Veit. Er spricht in diesem Zusammenhang von einem großen Problem.
Wir haben ja eben auch im gewerblichen Bereich nicht nur Fachkräfte, sondern auch ganz einfache Mitarbeiter. Und da ist es so, die kommen zu uns, arbeiten hart für ihr Geld und sagen dann am Ende, wenn sie ihre Lohnabrechnung bekommen haben, also ganz ehrlich, ich überlege ja, ob ich überhaupt noch weiterarbeite. Denn zwei meiner Nachbarn, zwei Häuser weiter, der hat mehrere Kinder, der lebt eigentlich vom Bürgergeld und arbeitet noch mal einen Tag schwarz in der Woche. Und es steht viel besser da als ich. Und das kann es doch nicht sein.
Sicher, sagt Getriebehersteller Hartenstein, es gebe eine ganze Reihe von Problemen im Mittelstand. Vieles sei jahrelang auf die lange Bank geschoben worden. Schwierig sei es in einigen Bereichen schon, aber nicht hoffnungslos. Hartenstein stört sich auch, und das hat er mit vielen Mittelständlern gemeinsam, an der, seiner Meinung nach, weit verbreiteten Schwarzmalerei.
Meine Güte, ist mir das auf den Senkel gegangen die letzten Jahre. Dieses ständige, du hast aber und du machst nicht richtig. Heieieiei. Lass doch mal ein bisschen zusammen in die Zukunft arbeiten. Und das gilt im Übrigen genauso für die Industrie wie für die Politik.
Der ARD-Infoabend.
Nachrichten. Um 20.30 Uhr mit Reza Waffa. Westliche Politiker haben den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy verurteilt. Bundeskanzler Scholz sprach von einem barbarischen Angriff. Dieser zeige, wie es um die russische Friedensbereitschaft bestellt sei. Der US-Sondergesandte für die Ukraine Kellogg erklärte, Russland habe die Grenzen des Anstands überschritten. EU-Ratspräsident Costa bezeichnete den Angriff als verbrecherisch und warf Russland einen Feldzug der Gewalt vor. Bei dem Angriff auf Sumy im Nordosten der Ukraine waren nach ukrainischen Behördenangaben mehr als 30 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Die eingeschlagenen Raketen sollen Sprengsätze mit Streumunition getragen haben. Die israelische Luftwaffe hat seit Freitag mehr als 90 Angriffe im Gazastreifen geflogen. Auch ein Krankenhaus wurde getroffen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Israel beschuldigt die Hamas, in dem Krankenhaus eine Kommandozentrale betrieben zu haben. Dabei handelt es sich um das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt, das einzige christliche Krankenhaus in dem Küstenstreifen. Vertreter der anglikanischen Kirche aus Jerusalem haben den Angriff verurteilt. Ein Gebäude des Krankenhauskomplexes sei zerstört, zwei weitere beschädigt worden. Nur 20 Minuten vor dem Angriff seien Patienten, medizinisches Personal und Vertriebene aufgefordert worden, das Krankenhaus zu verlassen. Ein Kind sei bei der Evakuierung gestorben. Den Bericht der Kirchen Vertreter zufolge wurde das Krankenhaus bereits zum fünften Mal angegriffen.
Israel hat nach Angaben der Armee einen Raketenangriff aus dem Jemen abgewehrt. In weiten Teilen des Landes sei Luftalarm ausgelöst worden. Die Rakete wurde offenbar abgefangen. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es nicht. Am Nachmittag war aus dem Gazastreifen heraus eine Rakete auf Israel abgefeuert worden. Daraufhin kündigte die Armee an, die in Khan Yunis vermutende Abschussstelle anzugreifen. Die US-Sonderzölle auf Smartphones, Laptops oder auch Halbleiter sollen bald wieder erhoben werden. US-Handelsminister Lutnick sagte dem Sender ABC News, die Rücknahme sei nur temporär. Es sei wichtig, dass solche Produkte in Amerika hergestellt würden. Man könne sich bei grundlegenden Dingen nicht auf das Ausland verlassen. Deshalb werde US-Präsident Trump in Kürze neue Zölle verkünden, die wahrscheinlich in ein oder zwei Monaten kommen werden, so Lutnick weiter. Offenbar sollen diese auch Medikamente betreffen. Das Wetter in Deutschland. Heute Nacht mal mehr, mal weniger Wolken und meist trocken, 11 bis 4 Grad. Morgen Wolken und Sonne und nur selten Schauer, 17 bis 23 Grad. Am Dienstag wechselhaft und einzelne Schauer, vor allem im Südosten Sonne, 12 bis 23 Grad. Und am Mittwoch in der Westhälfte Sonne, Wolken und kurze Schauer, in der Osthälfte mehr Sonne, bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der ARD-Infoabend.
Wir fragen heute in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt, was aus Nicaragua geworden ist. Nicaragua in Mittelamerika, früher vor gut 40 Jahren eine Art Sehnsuchtsort der jungen Linken in Westeuropa. Nicaragua wird heute diktatorisch regiert und ist weit nach rechts gerückt. Gleich mehr im Gespräch mit unserer Korrespondentin. In Indien sind es häufig Frauen, die auf Baustellen die harte Arbeit machen und beispielsweise Ziegel schleppen, hat unsere Korrespondentin beobachtet. Und in Tansania geht es mit dem E-Zug in die Zukunft. Als die Sandinisten 1979 das Somoza-Regime stürzten und die Macht übernahmen, da stand das mittelamerikanische Land vermeintlich zumindest vor einer großen Zukunft. Aus Europa, aus Deutschland vor allem reisten junge Menschen nach Nicaragua, um die Revolutionäre zu unterstützen. An der Spitze stand für 5 Jahre Daniel Ortega. Der kontrolliert das Land inzwischen wieder, brutal diktatorisch mittlerweile. Im April 2018 kam es in Nicaragua zu großen Protesten von Studierenden, die heftig niedergeschlagen wurden. 7 Jahre nach diesen Protesten hat Daniel Ortega Nicaragua weiter unter absoluter Kontrolle. Der Kann flüchtet inzwischen nach Costa Rica, berichtet Anne Dämmer.
Wir sind damals auf die Straße gegangen. Studierende und viele Organisationen der Zivilgesellschaft hatten sich zusammengeschlossen. Wir haben uns sehr schnell in einen Feind für die Regierung entwickelt. Das hatte zur Folge, dass junge Leute, 18-Jährige, so wie auch ich damals, aber auch Minderjährige, wir wurden alle zur Zielscheibe. Erzählt Katharine Ramirez. Im April 2018 war sie mit Zehntausenden Menschen gegen eine umstrittene Reform der Sozialversicherung in Nicaragua auf die Straße gegangen.
Bereits in den ersten Tagen eskalierte die Gewalt. Damals starben laut Menschenrechtsorganisation über 320 Menschen. Paramilitärische Gruppen führten außergerichtliche Hinrichtungen durch. Der Journalist Wilfredo Miranda hat akribisch zu den Todesfällen recherchiert und offengelegt, dass es sich dabei teils um gezielte Tötungen gehandelt hat. Sie haben hochkalibrige Waffen benutzt. Es waren tödliche Schüsse, die die Leute am Hals und am Kopf trafen. Ich habe noch eine weitere Recherche gemacht, die die Systematik dieser Menschenrechtsverletzungen aufzeigt. Die Regierung hat Bilder von mir in Umlauf gebracht, in den sozialen Medien. Terrorist gesucht, hieß es. Die Staatsanwaltschaft von Daniel Ortega hat mich dann vorgeladen und sie haben mir mit 8 Jahren Gefängnis gedroht. Sie warfen mir Fake News vor, um Unruhe in der Bevölkerung zu stiften. Die Regierung begann eine Hetzjagd. Die Recherchen des 33-Jährigen dienen nun als Grundlage für internationale Gerichtsverfahren. Wilfredo Miranda und auch Catherine Ramirez sahen sich gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Catherine musste immer wieder ihre Wohnung wechseln, erzählt sie. Irgendwann ging es einfach nicht mehr. Am 8. März 2022 bin ich gegangen. Es gab so viel Verfolgung. Polizisten warteten immer wieder vor dem Haus. Sie haben die Uni geschlossen, mich exmatrikuliert. Ich habe in Nicaragua keine Perspektiven mehr für mich gesehen. Ganz davon abgesehen, dass ich dort auch nicht mehr sicher war. In Costa Rica musste sie bei Null anfangen. Seit der Niederschlagung der Proteste 2018 durch das autoritäre Regime von Daniel Ortega und seiner Frau Rosario Murillo sind laut Medico International über 5000 zivilgesellschaftliche Organisationen verboten worden. Freie Medien gibt es nicht mehr. Fernsehkanäle und Radios sind mehrheitlich verstaatlicht. Tausende Menschen sind aus Nicaragua geflüchtet. Viele haben Zuflucht im Nachbarland Costa Rica gefunden. Im Exil mussten wir uns neu erfinden. Wir haben ein Medium gegründet, Divergentes. Aber die Repression nimmt kein Ende. Die Regierung hat mir meine Staatsbürgerschaft aberkannt. Sie haben mein gesamtes Eigentum beschlagnahmt. Meine Konten wurden alle eingefroren und ich wurde zum Justizflüchtling erklärt, erzählt der Journalist Wilfredo Miranda. Im Exil versuchen sich die Kollegen so gut es geht zu unterstützen. Die Recherchen von Costa Rica aus sind aufwendig. Der Schutz der Quellen in Nicaragua hat höchste Priorität. Es gibt strenge Sicherheitsprotokolle. Wilfredo Mirandas Online-Medium Divergentes ist zu einer wichtigen Stimme geworden. Ortega und Murillo haben Nicaragua, jetzt ganz abgesehen von der Verfolgung von Journalisten, in ein kleines Nordkorea verwandelt. Sie haben die gesamte Opposition ausgeschaltet, die komplette Zivilgesellschaft. Sie kriminalisieren die Kirche, sie sperren Feministinnen ein, Landwirte, Studierende. Sie haben eine Dynastie errichtet, die Verfassung reformiert, um Rosario Murillo und Daniel Ortega zu ebenbürtigen Co-Präsidenten zu machen. Die Reform wurde im regierungstreuen Parlament ohne demokratische Konsultation durchgesetzt. Die Regierung geht nach wie vor repressiv gegen Kritiker vor und hat Anfang des Jahres 30.000 vermummte Zivilisten vereidigt, die die reguläre Polizei unterstützen sollen, aber faktisch als paramilitärischer Arm fungieren. Ähnliche Einheiten waren auch bei der gewaltsamen Niederschlagung der Studentenproteste vor 7 Jahren im Einsatz. Hier in Costa Rica sind wir so nah, aber doch so fern von unserer Heimat. Aber unsere Würde können sie uns nicht nehmen. Auch Catherine will die Hoffnung nicht verlieren. Sie musste ihre Familie in Nicaragua zurücklassen, jeglichen Kontakt abbrechen, auch um sie zu schützen. Ich habe die Hoffnung, eines Tages zurückzukehren, das Grab meiner Großeltern besuchen zu können, das ich noch nicht kenne, und die Hoffnung auf ein gerechtes Land. Das Recht zu haben, durch die Straßen meiner Stadt zu laufen und selbst zu entscheiden, ob ich gehe oder bleibe. Denn ich habe nicht selbst entschieden, Nicaragua zu verlassen.
Anne Demmer. Anne, Nicaragua ist ein kleines Nordkorea geworden, haben wir eben gehört. Wir müssen gleich etwas in Ruhe auf die Geschichte des Landes zu sprechen kommen, auf den Sieg der linken Sandinisten 1979 und auf das, was dann passiert ist. Anne, wie ist denn derzeit aus deiner Sicht die Situation in Nicaragua?
Naja, man muss sagen, Präsident Daniel Ortega und seine Frau Rosario Murillo
kontrollieren letztlich die Regierung, Justiz und Medien. Sie haben eine Familiendynastie aufgebaut. Freie Medien gibt es nicht mehr. Ich war zuletzt 2019 im Land, also rund ein Jahr nach der gewaltsamen Niederschlagung der Studentenproteste. Seitdem habe ich kein Visum mehr bekommen als Journalistin. Und auch damals war schon an jeder Straßenecke die Polizei präsent, die möglichen Proteste im Keim erstickt hat. Es wird immer schwieriger, Kontakt zu Menschen innerhalb Nicaraguas aufzunehmen, weil sie Angst haben, abgehört zu werden. Viele von meinen Kontakten, darunter auch Journalisten und eben auch Menschenrechtsaktivisten, haben das Land Richtung Europa, die USA oder Costa Rica, das Nachbarland, verlassen, weil repressiv gegen sie vorgegangen wird.
Schauen wir mal zurück. 1979 haben die Sandinisten, einer davon, Daniel Ortega, den Diktator Somoza gestürzt, hinter dem die USA standen damals. Ist von diesem damaligen, ja, befreiten Nicaragua noch irgendetwas zu spüren?
Davon ist nichts mehr zu spüren oder kaum etwas. Stattdessen dominiert ein autoritäres Regime unter Daniel Ortega und seiner Frau Rosario Murillo. In den ersten Jahren nach der Revolution haben die Sandinisten ja Bildungsoffensiven und Landreformen angeschoben. Die Alphabetisierungsrate stieg von 50% auf 90%. Großgrundbesitzer wurden enteignet. Heute sind diese Reformen größtenteils rückgängig gemacht worden. Errungenschaften wie kostenlose Bildung und Gesundheitsversorgung ist durch Privatisierungstendenzen und Budgetkürzungen absolut geschwächt.
Tja, du hast die Reformen angesprochen. Nicaragua war ja damals nach 1979 eine Art Paradies für politisch linksstehende junge Menschen aus Europa beispielsweise, die dann als Brigadisten zu den Sandinisten gereist sind. Hast du Menschen treffen können in Nicaragua oder auch außerhalb, die ganz persönlich diese lange Verbindungslinie ziehen können?
Ich muss sagen, ich habe vor allem mit Menschen gesprochen, die an der Seite, Seite an Seite mit Daniel Ortega gegen die Somoza-Diktatur gekämpft haben, die nun aber selbst von dem autoritären Regime verfolgt werden und ins Exil flüchten mussten. Davon gibt es ja einige Beispiele, ehemalige Mitstreiter, wie die preisgekrönte Autorin Gioconda Belli beispielsweise. Sie bezeichnet ihn heute als Diktator, der die Revolution verraten hat. Auch ihr wurde die Staatsbürgerschaft entzogen und auch sie wurde enteignet.
Ortega war ja nach der Revolution, nach dem Sturz Somozas, nur 5 Jahre Präsident, dann erst wieder 2007, dazwischen lange in der Opposition. Wie hat er sich so sehr zum Diktator entwickeln können?
Ortegas Transformation vom Revolutionär zum Autokraten spiegelt einen systematischen Machtabbau wider, muss man sagen. Er hat demokratische Institutionen ausgehöhlt und jeglichen Widerstand gewaltsam erstickt. Die letzten Wahlen, wenn wir uns erinnern, 2021, bei denen sich Ortega eine weitere Amtszeit gesichert hatte, waren weit davon entfernt, demokratisch zu sein. Oppositionelle wurden im Vorfeld ausgeschaltet und unter fadenscheinigen Gründen verhaftet. Wahlbeobachter wurden auch nicht zugelassen. Und die jüngste Verfassungsreform verfestigt die Macht von seiner Frau Rosario Murillo und eben ihrem Mann Daniel Ortega. Murillo wird ja auch nachgesagt, also seiner Frau, dass sie es ist, die die Fäden in der Hand hält und Entscheidungen trifft. Vor allem Murillo scheint regelrecht ins Esoterische abzudriften, also religiöse und esoterische Narrative nutzt sie zur Machtsicherung.
Tja, du hast den Widerstand, den sehr beschränkten, eingedämmten, eben erwähnt. Gibt es überhaupt noch nennenswerten Widerstand in Nicaragua?
Es gibt sicherlich kaum Widerstand. Letztlich wird er im Keim erstickt. Wer kann, der geht. In den letzten Jahren haben Zehntausende Nicaraguaner und Nicaraguanerinnen das Land verlassen, vor allem auch junge Menschen. Nicaragua hat ja unter der autoritären Regierung von Daniel Ortega und seiner Frau mehr als 300 politische Gegnerinnen und Gegner ausgebürgert, darunter prominente Intellektuelle wie die Schriftsteller Sergio Ramirez und, wie eben schon erwähnt, Gioconda Belli. Das Regime verabschiedet Gesetze, um die Aberkennung der Staatsbürgerschaft für Vaterlandsverräter zu legitimieren. Betroffenen wurden in Abwesenheit oder nach Abschiebung verurteilt, oft unter Vorwürfen wie Hochverrat oder Verbreitung falscher Nachrichten. Also tatsächlicher Widerstand ist kaum noch möglich.
Wahrscheinlich auch, weil alle sich, wie soll ich sagen, ums Überleben kümmern müssen. Wie sieht denn der Alltag aus in Nicaragua? Wie geht es den Menschen?
Rund 30% der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Die Arbeitslosigkeit ist weit verbreitet. Viele Familien leiden aber auch unter der Trennung, weil, wie gesagt, gerade die Jüngeren das Land verlassen, weil sie keine Perspektive für sich sehen. Die haben seit Jahren nur ganz geringen Kontakt zu ihren Familien, weil die Gefahr besteht, dass sie in Sippenhaft genommen werden. Es gibt eine kleine Unternehmerelite, die profitiert von der Regierung, legt sich nicht mit ihr an. Dementsprechend gut geht es ihnen. Das ist aber wohl auch wirklich eine kleine Minderheit.
Tja, gucken wir mal auf den Blick der Welt auf Nicaragua. Europa ist ja gerade, nicht nur Europa, ausschließlich mit Donald Trump und der Reaktion auf dessen Zollhammer beschäftigt. Schaut irgendjemand in und aus Europa und aus dem Rest der Welt noch nach Mittelamerika?
Naja, man muss sagen, einen großen Aufschrei über die Situation von Nicaragua gibt es sicherlich nicht. Die Repression gegen Proteste 2018 und die Inhaftierung von Präsidentschaftskandidaten 2021 führten damals zu Sanktionen der EU. Aber wie gesagt, also letztendlich hält sich quasi die Kritik in Grenzen. In der Region gestützt wird Ortega vor allem von Venezuela und Kuba. Die drei Regime positionieren sich als antiimperialistische Front gegen westliche Einflüsse.
Anne Demmer war das über die derzeitige Lage in Nicaragua. Anne, ich danke dir.
Gerne.
Mehr zur Lage in Nicaragua auch im Weltspiegel in der ARD-Mediathek. Sie balancieren schwere Ziegelsteine und Schüsseln mit Kies auf ihren Köpfen. Frauen auf indischen Baustellen, die tagtäglich unter freiem Himmel hart arbeiten. In Indien, einem Land, in dem Traditionen und patriarchale Strukturen tief verwurzelt sind, erscheint die Idee, dass Frauen auf Baustellen arbeiten, zunächst unvorstellbar. Doch immer mehr Frauen dringen in eine der härtesten und männlichsten Arbeitswelten vor, nicht aus Leidenschaft, sondern aus der Notwendigkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, berichtet aus Neu-Delhi Franziska Amler.
Mitten in Neu-Delhi auf einer staubigen Baustelle stapelt eine Frau schwere Ziegelsteine auf einer Unterlage auf ihrem Kopf. Routiniert greift sie nach dem nächsten Stein. 12 werden es, ein Gewicht von 24 Kilogramm. Kein Wackeln, kein Zögern, jeder Handgriff sitzt. Sie und die anderen Frauen balancieren die Ziegel oft über mehrere Stockwerke hinweg. Nur ein einfaches gefaltetes Tuch schützt ihre Köpfe vor der schweren Last. Hinter ihnen rauscht der Verkehr der Megametropole vorbei. Vor den Frauen türmt sich ein Berg aus Steinen, so hoch wie eine Hauswand. Es ist ein Bild, das in Delhi alltäglich ist. Immer mehr Frauen arbeiten auf Baustellen, um das Überleben ihrer Familien zu sichern. Ein paar Kilometer entfernt an einer belebten Kreuzung steht Chopa. Die 40-Jährige trägt einen blau-schwarz gemusterten Sari, ihr Gesicht von Müdigkeit gezeichnet. Als Tagelöhnerin wartet sie darauf, dass jemand anhält und ihr Arbeit auf einer der Baustellen anbietet. Doch auch heute bleibt der erhoffte Job aus. Wieder kein Glück. Momentan findet sie nur jeden zweiten Tag Arbeit, erzählt sie.
Ich komme jeden Tag gegen 5 oder 6 Uhr morgens hierher. Ich warte bis 11 Uhr, hoffe, dass jemand kommt. Sogar nur ein paar Stunden Arbeit wären schon gut. Wenn ich keine Arbeit finde, fahre ich um 12.30 Uhr wieder nach Hause. Dann ruhe ich mich etwas aus und mache ein paar Hausarbeiten. Dieses tägliche Warten auf Arbeit ist die Realität vieler Menschen in Indien. Denn hier gibt es mehr Arbeitskräfte als Plätze. Eine Situation, die einige Unternehmer skrupellos ausnutzen, wie Lata von der Frauenorganisation Seva erklärt.
Wenn sie Arbeit finden, wird diese nicht angemessen bezahlt. Da sie jedoch in einer hilflosen Lage sind, nehmen sie diese Arbeit an. Aber sie erhalten nicht einmal die grundlegendsten Dinge. Kein Trinkwasser, keine sauberen Toiletten und keine Kinderbetreuung. Wenn sie ihre Kinder mit zur Arbeit nehmen müssen, stillen sie diese im Freien.
Lata erklärt, dass die Frauen, ja sogar stillende Frauen, auf den Baustellen vor allem schwere körperliche Arbeiten verrichten. Sie transportieren Baumaterialien oder zerbrechen Ziegel. Aufgaben, die in Industrieländern längst von Maschinen übernommen wurden. Lata sitzt auf einem bunten Teppich in einem einfachen Raum der Organisation, ihre Haare zu einem Zopf gebunden. Sie schaut ernst, aber erzählt voller Mitgefühl von den Frauen, die unter extremen Bedingungen arbeiten.
Die meisten dieser Frauen haben ihr Dorf verlassen und sind in die Stadt gekommen, um Arbeit zu finden. Einige bringen ihre Familien mit, andere kommen über die Auftragnehmer. Viele lassen sich hier in Delhi nieder. Sie kommen mit der Hoffnung, hier gut zu verdienen und später wieder nach Hause zurückzukehren. Doch oft bleiben sie einfach hier.
So wie Anita, die auch bei Seva organisiert ist. Ihr Körper ist von den Jahren harter Arbeit schwer gezeichnet. Der Schmerz mittlerweile ein ständiger Begleiter.
Mein Körper schmerzt so sehr. Ich kann nicht mehr sitzen, nicht mehr aufstehen und jetzt kann ich auch nicht mehr arbeiten. Früher habe ich gearbeitet und meine Kinder mitgenommen. Manchmal habe ich sie bei Nachbarn oder Verwandten zurückgelassen.
Erfahrung, die auch Shobha nur zu gut kennt. Egal, ob die Sonne brennt, der Regen in Strömen fällt oder die kalte Winterluft durch die Straßen zieht. Die Frauen schleppen die schweren Baumaterialien durch Staub, Matsch und Pfützen. Einige, erzählt sie, arbeiten sogar noch kurz vor der Geburt.
Meine Hände und meine Hüfte tun mir weh. Wenn wir unsere Periode haben, dürfen wir die Baustelle nicht verlassen, auch wenn wir Bauchschmerzen haben. Einige sind auch schwanger. Wenn wir nach Hause gehen, dann wird uns das vom Lohn abgezogen und wir kriegen nur für einen halben Tag Geld.
Bei Seva bekommen Arbeiterinnen wie Anita und Shobha Unterstützung. Frauen machen die Hälfte der Beschäftigten auf Indiens Baustellen aus, sagt die Organisation, die in 19 Bundesstaaten tätig ist. Sie stehen jedoch in der Hierarchie ganz unten. Seva sorgt dafür, dass die Frauen eine Stimme bekommen, erklärt Lata.
Zunächst einmal sensibilisieren wir die Frauen, indem wir sie in der Behörde registrieren und ihnen eine Identität als Arbeitnehmerin geben. Und wir machen sie auf ihre Rechte als Arbeitnehmerin aufmerksam. Und dass das Gesetz besagt, dass es gleichen Lohn für gleiche Arbeit geben sollte.
Doch trotz dieser Aufklärung ist die Realität hart. Während Männer auf den Baustellen rund 500 Rupien am Tag verdienen, bekommen die Frauen gerade mal 300, umgerechnet knapp 3,20 Euro. Eine Summe, die kaum zum Überleben reicht, sagt Shobha, Mutter von 5 Kindern.
Die Inflation ist hoch. 10 Kilogramm Mehl kosten 400 Rupien. Wir müssen Geld für Öl, Gewürze und manchmal für Medikamente ausgeben. Wenn wir 10 Tage lang keine Arbeit haben, müssen wir einen Kredit aufnehmen.
Beide Frauen haben für die Zukunft nur einen Wunsch. Ihre Kinder sollen ein besseres Leben führen. Sie haben sie zur Schule geschickt und hoffen, dass sie nicht auf der Baustelle, sondern in Büros arbeiten können. Vielleicht sogar in Häusern, die ihre Mütter gebaut haben.
Franziska Amler aus Indien. Tansania ist im Aufschwung und entwickelt sich inzwischen zum neuen Wirtschaftszentrum in Ostafrika. Infrastrukturprojekte spielen dabei eine wichtige Rolle. Vor kurzem ist die erste Teilstrecke der neuen elektrifizierten Bahnverbindung zwischen der Küstenmetropole Dar es Salaam und der Hauptstadt Dodoma eröffnet worden. Mit der modernen Infrastruktur ist die Hoffnung auf eine Fortsetzung des wirtschaftlichen Booms verbunden, berichtet Caroline Imlau.
Mit 160 Sachen in die Zukunft. Die neue elektrifizierte Eisenbahn im ostafrikanischen Tansania verkürzt die Reisezeit enorm. Passagiere, die von der Küstenmetropole Dar es Salaam in die 460 Kilometer entfernte Hauptstadt Dodoma möchten, sind jetzt weniger als halb so lange unterwegs. Zugführer Joseph Pacho hat früher eine alte Diesellok gefahren. Die war sehr laut und maximal 60 Stundenkilometer schnell. Er liebt seinen neuen Job. In unserer Gesellschaft bin ich ein glücklicher Mann. Einige glauben nicht, dass ein Einheimischer einen solchen Hightech-Zug fahren kann. Sie erwarten, dass nur Wester das können. Wenn sie mich dann sehen, wie ich das mache, sind sie glücklich. Hinter Tansanias elektrischer Eisenbahn SGR steckt ein Masterplan der Regierung. Die moderne Bahn soll das Land in die Zukunft bringen. Die Volkswirtschaft ist eine der am schnellsten wachsenden des Kontinents. Mit einer modernen Infrastruktur ist die Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Boom verbunden. Bahnchef Masanya Kadogosa ist stolz auf das Projekt.
Städte vor?
Wir haben gerade 234 Frachtwaggons erhalten. Bald kommen die auf die Schiene. Das ist es, womit wir dann Geld verdienen wollen. Unser Schienennetz ist auch vor allem für den Transport von Gütern ausgelegt. Die Menschen freuen sich natürlich mehr über die Passagierzüge. Von den Passagieren allein könnte sich das Projekt nicht finanzieren. Ein Ticket in die Hauptstadt kostet umgerechnet 12 Euro. Die Züge sollen für jeden bezahlbar sein. Schließlich geht es auch darum, dass möglichst viele Menschen von den alten stinkenden Bussen auf die Bahn umsteigen, so wie Tahir Mohamed Salim. Da der Zug elektrisch ist, hilft er, die Umwelt nicht zu verschmutzen. Er bewahrt uns vor all den Abgasen. Und was auch ganz toll ist, man erreicht sein Ziel pünktlich. Mit Fracht lässt sich viel mehr Geld verdienen. Doch bevor es Gewinne gibt, braucht es erst einmal große Investitionen. Die neuen Teilstücke für den E-Zug sind im Bau. Dabei hofft die Regierung, dass am Ende des Großprojekts bald ein funktionierendes Schienennetz steht und kein großer Schuldenberg. Sie setzt auf verschiedene Investoren aus unterschiedlichen Ländern, darunter auch die Deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau. Bahnchef Masania Kadugosa ist sich sicher, dass die Finanzierung auf gesunden Beinen steht.
Africa is agenda for East Africa.
Es ist eine Agenda für ganz Ostafrika, um eine Vernetzung herzustellen. Für uns war es ein Marathon. Es ist ja nicht einfach nur der Bau. Wir mussten nach Geldgebern suchen. Und es ist ein enormer Betrag. Wir mussten viele Institutionen einbinden, um sicherzugehen, dass es auch umgesetzt wird. Die Gesamtkosten für den Bau des Tansania SGR werden auf 10 Milliarden Dollar geschätzt. Das Land finanziert das Infrastrukturprojekt zum Teil auch aus Steuermitteln. Anders als bei vielen afrikanischen Großprojekten wurde nicht einfach eine Firma aus einem Land, wie China, für den gesamten Bau verpflichtet. China ist bei diesem Projekt für die neuen Teilstücke nur ein Player unter vielen. Passagiere wie Bahati Zuberi sind jetzt schon stolz auf das Erreichte. Wenn wir über E-Mobilität sprechen, ist es jetzt die richtige Zeit für Afrika. Wir müssen unsere Leistungsfähigkeit zeigen. Es ist ein Signal. Wenn Tansania es geschafft hat, können es auch andere Länder. Insgesamt 2500 Kilometer Schienennetz sollen am Ende die Hafenstadt Dar es Salaam mit den Nachbarländern verbinden. Bis 2028 soll das ehrgeizige Projekt fertig sein.
Caroline Imlau war das aus Tansania. Und das war auch Ausland das Magazin mit Udo Schmidt.
Die Wirkungen der PFAS, die sind eben chronisch toxisch, giftig.
Man findet sie überall, ob in Outdoorjacken, Pizzakartons oder der Teflonpfanne.
Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS.
PFAS, sogenannte Ewigkeitschemikalien.
Sie machen tausende Alltagsprodukte wasser- und fettabweisend, sind aber schädlich für die Gesundheit.
Leberschädigung, Schilddrüsenschädigung, Nierenkrebs, Hodenkrebs ist nachgewiesen.
PFAS gelangen vor allem bei ihrer Herstellung in die Umwelt.
Dort ist der Boden, das Wasser so stark verseucht, dass es zum Teil heißt, die Kinder dürfen nur eine Stunde draußen spielen, man darf nichts aus dem Garten essen, das Wasser muss gefiltert werden.
Die Chemikalien verbreiten sich durch Regen, man findet sie im Meer und auch in unserem Körper.
Wo wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen, ist es scheißegal, wer daran zugrunde geht.
Das Gift in dir. Der neue Podcast von 11KM Stories. Ab sofort in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Patrick Buchmüller. Guten Abend. CDU-Generalsekretär Linnemann fordert, die Sozialversicherungen zu reformieren, weil die Beiträge immer weiter steigen. Er verteidigte in der ARD, dass der Koalitionsvertrag nur vorsieht, dass eine Expertenkommission Vorschläge machen soll. Kritik kam vorher von Sozialverbänden. Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas.
Die Präsidentin des Sozialverbands VDK, Verena Bentele, vermisst im Koalitionsvertrag von Union und SPD konkrete Antworten auf die Frage, wie die Sozialsysteme künftig stabil gehalten werden sollen, angesichts weiter steigender Kosten. Auch der Chef der Krankenkasse DAK, Andreas Storm, kritisiert, dass die Parteien Kosten in Milliardenhöhe auf Beitragszahler abwälzen wollten.
Die USA haben den russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy mit mindestens 32 Toten und 100 Verletzten scharf kritisiert. Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kellogg, schrieb auf X, der Beschuss von zivilen Zielen überschreite die Grenzen des Anstands. Der Angriff erfolgte zwei Tage nach einem Treffen des US-Sondergesandten Witkow mit dem russischen Präsidenten Putin. Zwei russische Raketen waren am Morgen mitten im belebten Stadtzentrum von Sumy eingeschlagen. CDU-Chef Merz warnt vor dramatischen Folgen der Zollentscheidungen von US-Präsident Trump. Trumps Politik erhöhe das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte der voraussichtlich künftige Bundeskanzler dem Handelsblatt. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert. Im Streit zwischen den USA und der EU spricht sich Merz für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. Berlins Innensenatorin Spranger prüft, mehr Messerverbotszonen in der Stadt einzurichten. Sie sagte dem RBB, dass sie sich ein solches Verbot auch im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könnte. Gestern hatte ein Mann in der Berliner U-Bahn einen anderen erstochen. Dorothea Echte, RBB 24.
Waffen- und Messerverbotszonen seien nicht nur ein rechtliches Instrument, sondern auch ein Signal an die Stadtgesellschaft. Der Rechtsstaat müsse entschieden gegen Messerangriffe vorgehen. Messer- und Waffenverbotszonen machten verdachtsunabhängige Kontrollen durch die Polizei möglich, so Spranger. Seit Mitte Februar gibt es bereits 3 Messerverbotszonen in Berlin, am Leopoldplatz, am Görlitzer Park und am Cottbusser Tor.
Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga von heute. Eintracht Frankfurt hat gegen Heidenheim 3:0 gewonnen und Bremen gegen Stuttgart 2:1. In der dritten Liga hat Energie Cottbus bei Dortmund 2:1 zu